Es ist entstanden in einer Zusammenarbeit eines IT-Lers, der also am Computer viel arbeitet, und einem Pfarrer. Der IT-Ler heißt Chris Harrison und der Pfarrer Christoph Röhmhild. Und den beiden ging es darum, Verbindungslinien aus dem Alten Testament ins Neue Testament herzuzeigen, in einem Bild. Aber nicht nur innerhalb des Alten Testaments, also Kapiteln des Alten Testaments, ganz links, und der Offenbarung, ganz rechts, sondern auch innerhalb der Bibel und den Kapiteln untereinander. Ihr seht also auch kleinere Bögen hier. 1189 Kapitel hat die Bibel und insofern war das schon von der Datenmenge eine riesige Herausforderung, so ein Bild herzustellen. Und der Harrison, dieser ITler, hat mehr und mehr gemerkt, eigentlich gibt es eine Menge Bibelprogramme, wo diese Parallelstellen oder die Beziehungen zueinander schon dargestellt werden. Und so hat er sich dafür entschieden, ich möchte eher ein schönes Bild malen. Also so sieht es aus, wenn ein ITler die Bibel malt. Okay? Man kann sie auch anders malen. Aber ich fand das Bild, deswegen zeige ich es auch wiederholt hier, sehr beeindruckend. Weil es die Vielzahl der Verbindungen innerhalb der Kapitel, aber auch der ganzen Bibel aufzeigt. Und zugleich hat mich diese Vielzahl der Bögen natürlich an einen besonderen Bogen erinnert, an den Regenbogen. Denn der schlägt ja auch eine Brücke aus dem Alten Testament hin in die heutige Zeit. Denn Noah wird zugesagt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Von dieser Verheißung leben wir bis heute. Und insofern ist dieses Bild, aber auch das, was wir eben im Text gehört haben, für mich ein hoffnungsvolles, ein frohes, ein zukunftsweisendes Bild, was uns aufgezeigt wird. Denn auch in unserem Text gibt es einige Verbindungen zwischen dem Alten Testament und der Zeit um 50 nach Christus. Das ist die Zeit, in der Paulus an die Hausgemeinden in Rom schreibt und ihnen deutlich macht, ja, wie alte Verheißungen, alte Zusagen sich in ihrer Gegenwart erfüllen. Schauen wir also ein bisschen rein in den Text, den wir gerade gehört haben, und auch die erste Folie oder die zweite jetzt. Da habe ich eine erste Überschrift, die Hoffnung nie aufgeben. Alles in Vers 4, was in früherer Zeit dort in den Heiligen Schriften aufgeschrieben wurde, das wurde festgehalten, damit wir daraus lernen. Denn wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben, und dabei helfen uns Ausdauer und die Ermutigung, die wir aus der Heiligen Schrift gewinnen können. Hoffnung. Etwas, was mit Erwartung verbunden ist. So taucht das schon in dem griechischen Begriff auf. Hoffnung ist etwas Erwartungsvolles. Etwas, wo wir nicht schon das Leben und unseren Alltag abgeschrieben haben, sondern wo wir in die Zukunft hinaus etwas Gutes, etwas Schönes erwarten und darauf hoffen. Meine Frage an dich an diesem Morgen: Gibt es etwas, was es dir im Moment schwer macht, in dieser Adventszeit, vielleicht auch aus den letzten Monaten heraus, hoffnungsvoll nach vorne zu schauen? Gibt es etwas, was es dir schwer macht, ein visionäres Bild von der Zukunft zu gewinnen? Was macht es mit dir, wenn du eine negative Nachricht nach der anderen hörst? Von einem Krieg nach dem anderen hörst? Fördert das deine Hoffnung? Der Mike sagt nein. Und eine andere sicherlich auch. Paulus sieht die Grundlage der Hoffnung in den Heiligen Schriften. Das ist das, ja, von unserem Bild eben, die linke Seite. Zwei Drittel der linken Seite, da bezieht er seine Hoffnung raus. Das ist ein Gegengewicht, sagt er, zu den aktuellen Nachrichten, die du hörst. Damals in Rom sah ja auch nicht ganz rosig aus, ne? mit Kaisern, die die Christen verfolgt haben und wo es den Christen schwer gemacht wurde, wo die hautnah gespürt haben, dass da eigentlich menschlich gesehen wenig Hoffnung ist. Aber Paulus sagt, du gewinnst deine Hoffnung aus diesen alten Versen, aus diesen alten Zusagen. Und dann nennt er die eine Eigenschaft, die uns hilft, hoffnungsvoll zu bleiben. Er spricht von der Ausdauer, von der Standhaftigkeit oder Standfestigkeit, von Geduld. Wer nach jeder Schwierigkeit den Kopf in den Sand steckt, der wird es schwierig haben, hoffnungsvoll nach vorne zu schauen, erwartungsvoll nach vorne zu schauen, überhaupt noch etwas Gutes zu erwarten, weil er sieht ja auch nichts anderes als Dunkelheit, ja, wenn er den Kopf in den Sand steckt. Wer geduldig warten kann, wer noch etwas erwarten kann, wird etwas anderes erfahren. Der wird erleben, dass diese Erwartung, diese Standfestigkeit, diese Ausdauer vielleicht sogar ein Fundament für Hoffnung wird, auf das man aufbauen kann. Und das Zweite, was er nennt hier und was die Hoffnung unterstützt und was sie erhält, ist die Ermutigung. Oder Ermutigung kann man im Neuen Testament vom griechischen Begriff auch mit Ermahnung übersetzen. Ermutigung, Ermahnung, Tröstung und Stärkung. Meine Frage an dich, was ermutigt dich? Persönlich, in dieser Woche. Hast du etwas gehabt, was dich ermutigt hat? Vielleicht die Erwartung der Kinder auf was Schönes an Weihnachten? Die leuchtenden Augen, wenn sie von Geschenken hörten? Vielleicht ein Dankeschön deiner Kinder? Vielleicht irgendein Feedback, was du bekommen hast? Eine Arbeit, eine Schule? Hast du gut gemacht? Oder die Lehrerin, die dir geschrieben hat, weiter so? Was hat dich ermutigt oder kann dich ermutigen? Vielleicht ein kreatives Geschenk, was du von anderen hältst? Wie auch immer, Paulus beschreibt Ermutigung als Quelle der Hoffnung. Erwartungsfroh nach vorne zu schauen. Und Paulus noch einmal sagt, diese Ermutigung kommt aus der Bibel. Aus all den oder ganz vielen Schriftstellen, die wir dort lesen können. Dort ist die Quelle der Hoffnung. Manchmal ist es nicht ganz leicht zu heben, wenn wir da drin lesen. Aber wenn wir tiefer bohren, werden wir feststellen, ja, da wächst etwas heraus, da wächst ein anderes Bild vor meinen Augen, als das, was mir in meine Ohren und meine Augen kommt, wenn ich mein Handy scrolle und 1000 Nachrichten lese innerhalb von 3 Sekunden. Ist ja heute alles möglich, oder? Also, die Ermutigung kommt aus diesen vielen Stellen. Das Zweite, die Hoffnung nie begrenzen. Die Verse 8 und 9, weil Gottes Zusage wahrhaftig gilt, trat Christus in den Dienst der Beschneidung. Und so wollte Gott das einlösen, was er den Stammvätern versprochen hat. Aber auch die Völker haben allen Grund, Gott für sein Erbarmen zu loben. Hier tauchen zwei Wendungen auf, oder eine doppelte Wendung, so könnte man sagen. Einmal Christus, ein Diener der Beschneidung, und zugleich die Völker, die Gott loben. Das sind so zwei Pole. Christus wurde ein Diener der Beschneidung. Was heißt das? Christus ist als Jude geboren. Er wurde beschnitten am 8. Tag. Er ist somit in den Abrahamsbund hineingestiegen. Abraham wurde eine Verheißung gegeben. Also ganz links hier im Bild, schon in den ersten Zeilen der Bibel lesen wir, dass aus ihm ein großes Volk entstehen soll. Und indem Jesus sich beschneiden lässt als Jude, steigt er ein in diese Verheißung, dass daraus ein großes Volk wachsen wird. Jesus hat die Psalmen gekannt, er hat das Schema Israel gebetet, er war ein Diener der Juden. Er war nicht ein Diener der Nichtjuden zunächst mal. Aber es heißt dann auch hier in diesem Abschnitt, und trotzdem sollen auch die Völker ihn preisen. Also da sind so zwei Pole, die hier in diesem Text auftauchen. Die Nichtjuden sollen Gott für sein Erbarmen erpreisen. Warum? Weil Jesus eben nicht nur für die Juden errettet, sondern weil sich das Ganze schon im Alten Testament, übrigens wird das an vielen Stellen angedeutet, das Ganze weitet. Wir sprechen vom Universalismus. Universal ist das Evangelium. Es ist nie begrenzt auf ein Volk, auf eine Kultur, auf eine Art von Menschen. Und daraus ergibt sich schon etwas sehr Gewichtiges, was in unserer Zeit so viel die Runde macht. Dass Menschen abgrenzen, ausgrenzen, polarisieren und dass sie damit Menschen, ja man könnte sagen, zu Menschen zweiter Klasse machen. Das gibt es im Evangelium nicht. Und Paulus macht deutlich, ihr Juden und ihr Christen, Heidenchristen aus den Völkern, ihr gehört zusammen. Selbstverständlich. Und das war eine schwierige Angelegenheit mit denen. Wir müssen uns vor Augen malen, die Juden hatten natürlich immer die Gesetze vor Augen. Das war sozusagen ihre Nummer, um in den Himmel zu kommen, so könnte man sagen. Und jetzt kommt etwas für die Völker hinzu, wo klar war, dass die Römer, die Menschen, die aus Rom stammten, keine Juden waren, dass sie sich nicht beschneiden lassen. So, und das war ein Affront für die Juden wiederum. Und Paulus macht deutlich, hey, Jesus ist für alle gestorben. Und er will alle retten. Und dieses schwierige Verhältnis, dass auf der einen Seite die Gesetze die Lebensversicherung vor Gott waren und auf der anderen Seite diese Gesetze für die Heidenchristen keine Rolle so spielten, das war erstmal unauflöslich, stand das nebeneinander. Aber Paulus macht deutlich, Christus ist für alle da. Und schon im Alten Testament heißt es, hier kommen jetzt 4 Zitate gleich in unserem Text. Darum will ich dir danken unter den Völkern. 1. Zweitens, freut euch ihr Völker zusammen mit seinem Volk. Auch im Alten Testament. Jetzt 3. Stelle. Lobt den Herrn alle Völker, preist ihn ihr Menschen aus allen Nationen. Und jetzt kommt das, was Bibelkenner oder Christen, die schon länger unterwegs sind im Glauben, kennen, was besonders in der Adventszeit immer wieder eine Rolle spielt. Ein Zitat aus Jesaja 11. Aus der Wurzel Isais wird ein neuer Spross hervorgehen. Er wird sich erheben, um über Israel zu herrschen? Nein, um über die Völker zu herrschen. Und auf ihn werden sie ihre Hoffnung setzen. So, also wieder diese Ausweitung auf alle Völker. Isai, wer war das? Das war der Vater Davids. Also hier wird wieder deutlich, dass ein Herrscher aus der Linie Davids stammen wird. Andere Bibelstellen zeigen uns das auch. Und es geht jetzt um einen Messias, einen starken Retter. Einer, der als Herrscher regieren wird. Und wenn wir Jesaja 11 lesen, dann wird da auch ein Zukunftsbild gemalt, was visionärer kaum sein könnte. Wo Recht, Gerechtigkeit, Frieden herrschen wird und nicht irgendwelche Bomben abgeworfen werden, wo Unschuldige nicht sterben müssen, wo Lamm und Löwe beieinander sind, friedlich miteinander sind. Also, dieses letzte Kapitel, von dem letzten Sonntag hier Erhard Baum gesprochen hat, wird aufgeschlagen werden und es wird mit dem Messias Jesus Christus aufgeschlagen werden. Also, all das bietet keinen Platz für Ausgrenzung, schon gar nicht für Antisemitismus oder andere Formen des Hasses gegen Volksgruppen. Und mich hat das nochmal begeistert, wie ich das in dieser Fülle gelesen habe, in diesem Text, wie großartig im wahrsten Sinne des Wortes die Bibel an so vielen Stellen ist und wie grenzenlos diese Hoffnung ist. Ein 3. und letztes, die Hoffnung nie aus unserem Alltag entfernen. Vers 13, der Gott der Hoffnung, der Gott der Hoffnung schenkt, erfülle euch auch in eurem Glauben mit lauter Freude und Frieden. So soll eure Hoffnung über alles Maß hinaus wachsen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jo, also sie soll wachsen, sie soll nicht kleiner werden. Habt ihr es gehört? Nicht so leicht, ne? wenn dann plötzlich so Schicksalsschläge kommen oder wenn Krankheit da ist oder wenn die nächsten Schreckensnachrichten kommen. Paulus sagt, sie soll wachsen, sie soll größer werden. In der letzten Woche habe ich ein Zitat gelesen von dem Professor John Lennox. Das ist ein alter, emeritierter, also schon im Ruhestand befindlicher Mathematikprofessor. Und er wurde interviewt und dann hat er diesen provokativen Satz gesagt: Atheismus ist Glaube, Glaube ohne Hoffnung. Atheismus ist Glaube, aber Glaube ohne Hoffnung. Vielleicht stimmen die meisten jetzt zu. Ich habe mir gedacht, ich mache mal den Test, ob auch Atheisten dem zustimmen. Habe also einen kleinen Artikel über ihn an meinen Freund geschickt, meinen Fußballfreund, mit dem ich montags immer unterwegs bin. Und habe ihm auch die Argumentationsweise dazu geschickt. Und interessant, dann schrieb er mir ein Feedback zurück. Ja, Klaus, also der Argumentationslesen von diesem Professor Lennox kann ich nicht ganz folgen und zustimmen, aber die These, dass Atheismus Glaube ohne Hoffnung ist, das stimmt. Hat er selber zugegeben. Also manchmal hilft es ja, wenn du Probleme mit dem Glauben an Gott hast und da Schwierigkeiten siehst, vielleicht mal den Kontrast, das andere dir mal vor Augen zu halten. Denn so hat mein Freund schon vor einiger Zeit auch mal in einem anderen Gespräch gesagt, da war ihm sehr klar, ja, Klaus, du hast recht, als Atheist, wenn ich einmal tot bin, hat all das, was ich vorher getan habe, überhaupt keinen Sinn. Denn dann ist ja alles vorbei. Wenn es denn so wäre. Ich glaube ja was anderes. Aber das war ihm schon bewusst, dass das eigentlich, ja, Glaube ohne Hoffnung ist. Da ist, kommt nichts. Und all das andere, was vorher war, ist sinnlos in dem Moment. Ich weiß nicht, ob ihr den Schauspieler Ben Becker kennt. Ben Becker ist durchaus bekannt mittlerweile, dass er viel mit der Bibel unterwegs ist. Und von ihm war in der Schweriner Volkszeitung gerade ein längerer Artikel, ein Interview. Er spielt gerade ein Stück, das nennt sich Todesduell. Und in diesem Stück verarbeitet er eine Predigt, eine ganz alte Predigt eines Dichters und Geistlichen, John Donne heißt er. Der hat in England gepredigt und Ben Becker nutzt seine letzte Predigt, die er jemals gehalten hat, in der St. Paul's Cathedral, ja, TH, das musste ich mal in Englisch lernen, dort in London gehalten hat. Und damals war sogar der König Charles I. dabei. So, und Ben Becker wird nun in dem Interview, was er gehalten hat, zu seiner Aufführung gefragt und auch zu seinem Freund Jesus befragt. Und zwar fragt der Journalist, welche Bedeutung hat für Sie die Tatsache, dass bei Kirchenauftritten, also Ben Becker tritt öfters in Kirchen auf, welche Bedeutung hat die Tatsache, dass hinter Ihnen ein Mann am Kreuz hängt? Und dann sagt Ben Becker, und das fand ich eine interessante Aussage, dieser Mann hat gekämpft. Er hat gekämpft und verloren. Ich mag ihn sehr. Er ist mein Freund. Und wenn ich eine Kirche betrete, nehme ich aus Respekt vor ihm den Hut ab. Ich muss vor ihm nichts verbergen. Es macht mich wütend, was Menschen in seinen Namen derzeit anstellen. Furchtbar. Wäre Jesus in einem Grab, er würde sich jetzt permanent umdrehen. Interessante Aussagen von Ben Becker. Er hat gekämpft und verloren, klingt erstmal ziemlich hoffnungslos. Also ich stutzte, blieb hängen bei diesen Aussagen. Auf der anderen Seite, wäre Jesus in einem Grab, das klingt danach, dass er nicht im Grab ist. Dass er also offensichtlich lebendig ist. Also, da scheint jetzt doch wieder eine Menge Hoffnung hervor. Und Tatsache ist, dass diese Predigt von diesem John Donne, tatsächlich ganz viel Hoffnungsvolles enthält und dass John Donne tatsächlich auch an die Auferstehung von Jesus oder an die Auferstehung geglaubt hat. Ich meine, dass in unserem Text ganz viel Hoffnung hervorscheint. Das wird übrigens auch im Vers 12, den habe ich jetzt nicht aufgeschrieben hier, nochmal deutlich, wo es heißt, der Herrscher verliert nicht, Er wird sich über die Völker, also über die Heiden erheben. Er wird herrschen. Und wenn alle Völker, aus allen Völkern Menschen ihn ehren werden, dann heißt das ja, dass dieser Messias eine durchschlagende Kraft hat, eine Macht hat, die sich auswirken wird. Interessant, in dieser Woche habe ich eine Pressemeldung gelesen, die durch die Medienlandschaft ging, und wir blenden mal das hier ein. Da wurde im Spiegel davon geschrieben, dass Archäologen das älteste christliche Zeugnis nördlich der Alpen gefunden haben. Und zwar in Frankfurt am Main wurde dieses Amulett ausgegraben. Und es kann datiert werden auf das Jahr 230 bis 270. Und in diesem Amulett ist eine Silberfolie mit einer Botschaft. Bisher hat man angenommen, dass frühestens im Jahr um 300, 310, 320 Christen in nördlich der Alpen gelebt haben. Aber in dieser Inschrift, die früher datiert, heißt es: Im Namen des heiligen Titus, ein Mitarbeiter von Paulus: Heilig, 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 im Namen Jesu Christi, Gottes Sohn, der Herr der Welt widersetzt sich nach Kräften allen Rückschlägen. Der Gott gewährt dem Wohlbefinden Eintritt. Dieses Rettungsmittel schütze den Menschen, der sich hingibt dem Willen des Herrn Jesus Christus, Gottes Sohn, da sich ja vor Jesus Christus alle Knie beugen, die himmlischen, die irdischen und die unterirdischen, und jede Zunge bekenne sich zu Jesus Christus. Das ist die Botschaft, die in diesem Amulett war. Es wurde dem Toten beigefügt, der jetzt ausgegraben wurde in Frankfurt am Main. Enthält christliche Botschaft. Aus dem Philipperbrief, aus dem Christushymnus ist das ein Zitat unter anderem. Und enthält die Hoffnung, dass alle sich vor Jesus Christus beugen müssen. Dass da wirklich ein Herrscher da ist, der regieren wird. Und das ist, denke ich, dann auch der Grund, warum, und wir blenden nochmal den Text von eben ein, den dritten Punkt, genau der Grund, warum am Ende auch von der Freude und dem Frieden die Rede ist. Ja, Christen haben alle Grund, sich zu freuen. Und sie werden ein Freudenfest feiern. In Lukas 13 drückt das Jesus so aus: Aus der ganzen Welt, aus Ost und West, aus Nord und Süd werden die Menschen kommen in Gottes Reich, das Freudenfest feiern. Das Abendmahl ist sozusagen schon ein kleiner Vorgeschmack auf die große Feier, die einmal alle mitfeiern werden, die an Jesus Christus geglaubt haben. Dazu lädt uns dieser Gottesdienst ein. Und ich ende mit einem Zitat von Peter Kuzmick: Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Und Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Also jetzt schon sozusagen ein Stück die himmlische Musik zu hören. Und Glaube ist der Mut, schon heute danach zu tanzen. Das wünsche ich dir, dass es dir gelingt, immer wieder diesen Ton oder vielleicht auch dieses Bild der Hoffnung vor Augen zu haben und es in deinen Alltag hineinfließen zu lassen. Denn viele Verse aus dem Alten Testament und der Bibel helfen, die Hoffnung nie aufzugeben. Auch die Einsicht, dass diese Hoffnung grenzenlos ist, finde ich, ist etwas, was die Hoffnung lebendig halten kann, die dann auch im Alltag erfahren werden will. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, du weißt, wo wir, jeder Einzelne jetzt stehen, aktuell, und wo das vielleicht schwer fällt, hoffnungsvoll nach vorne zu schauen, das zu sehen, was du einmal bereitest, denen, die an dich glauben. Ich danke dir für dieses Bild der Hoffnung. Ich danke dir für die Kraft, die daraus erwächst. Ich danke dir, dass du uns einlädst, niemals aufzugeben. Und ich danke dir für diese grenzenlose Hoffnung, dass sie nicht nur uns gilt, sondern jedem, jeder Nation, jeder Kultur. Und das bringt eine Weite hinein und schließt jede Exklusivität aus. Danke für deine Rettungstat. Danke, dass wir das jetzt auch im Abendmahl feiern dürfen. Danke für das Freudenfest, was auf uns wartet. Die große Party, wo mit vielen Menschen gefeiert wird. Grenzenlos, endlos. Ja, es übersteigt unsere Vorstellungskraft. Und trotzdem sehen wir eben auch in unserem Alltag all das Negative. Die Kriege. O Herr, erbarme dich. Erbarme dich über Menschen, die ja leiden und sterben. Erbarme dich über die Regierenden. O Herr, wehre ihnen. Wir beten darum, dass die Waffen schweigen in der Ukraine, in Syrien, in Israel und an so vielen anderen Stellen dieser Welt. O Herr, gebrauche andere Menschen dazu, dass es zu Friedensschlüssen kommt. Und in unserem Alltag, wo wir unterwegs sind, mach auch uns zu Friedensboten, die diese Hoffnung vor Augen haben und schon deshalb mit dafür sorgen, dass jetzt schon Gerechtigkeit geschieht. Danke, dass du ein lebendiger Herr bist, der uns gebrauchen will dabei. Amen.